Ada sagte lachend, schau dir das an. Zuerst denkt man, es geht um die Liebe. Aber wenn man genauer schaut, sieht man, es geht ums Vermeiden. Das ist ein Zitat aus dem neuen Roman von Annika Reich mit dem Titel Die Nächte auf ihrer Seite. Ada hat im Wohnzimmer eine Kamera aufgestellt und filmt Paare, die auf dem Weg zur Therapiesitzung durch den Innenhof laufen. Die Autorin Annika Reich ist bei uns. Guten Tag.
Hallo.
Es geht bei den Paaren nicht um die Liebe, sondern ums Vermeiden. Was soll denn vermieden werden?
Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich ein großes Stück weiter. Was mich interessiert hat daran, diese Paare zu filmen, weil die sind ja auf dem Weg zur Paartherapie. Man sieht sie, wie sie zur Therapie gehen und eine Stunde wieder zurückkommen, war die Frage erstens, warum die Bewusstseinsindustrie so eine Riesenmacht hat. Warum die Menschen alle denken, sie stimmen nicht so, wie sie stimmen. Die Beziehungen stimmen nicht. Und gerade bei Frauen, wenn meine Beziehung in die Brüche geht, bin ich selbst schuld. Das war bei Jane Austen noch ganz anders. Ja? Da war die Gesellschaft schuld, da haben die Frauen vor allen Dingen sich nicht selbst die Schuld gegeben. Und das fand ich eine interessante Fragestellung. Und dafür dachte ich, es ist schön, diese Paare zu beobachten. Ich habe diese Beobachtung ja Reigen genannt nach Schnitzler. Und bei Schnitzler haben die Paare in der Zeit, in der sie abwesend sind, Geschlechtsverkehr. Und bei mir haben sie ein therapeutisches Gespräch.
Ja, das dürfte ähnlich erotisch sein. Denn es geht in dem Roman um Liebe, es geht um Frauen, es geht um die großen Fragen des Lebens. Ada lebt als freie Kamerafrau in Berlin. Sie hat ein Kind. Mit Farid, ihrem Mann, hat es aber nicht geklappt. Die beiden haben sich getrennt. Nun wirkt Ada verunsichert. Sie scheint nicht ins Leben zu finden, auch weil sie nicht in der Lage ist, irgendwo anzudocken, eine Identität zu finden, die sie erlöst.
Bei Ada ist ja, glaube ich, eines ganz spannend, dass sie durch die Begegnung mit ihrer Schwägerin Sira, über die wir bestimmt gleich noch sprechen werden, die eine Deutsch-Ägypterin ist, die 2011 in Kairo auf dem Tahrirplatz war und die kommt zurück und Ada nimmt sich ihre an, hat sie das erste Mal, fängt sie an, darüber nachzudenken, was eigentlich ihre Position, ihre geschichtliche Position ist. Sie kommt aus Köln, sie ist 40, sie hatte bis dahin eigentlich gedacht, dass sie auf einer neutralen Position steht. Also sie hat eine Nazi-Großmutter, die immer noch vom Leder zieht. Sie hat den Mauerfall im eigenen Land erlebt und beide massiven Politisierungsangebote hat sie irgendwie verpasst. Und erst als sie sieht, wie ihre kleine Schwägerin Sira auf dem Tahrirplatz steht und dort kämpft, fängt sie an, sich über ihre eigene Identität Gedanken zu machen. Das ist die politische oder weltliche Dimension. Und die andere ist, dass sie mit einem Mann eigentlich sehr glücklich verheiratet war und ihn wahrscheinlich auch immer noch liebt. Und es hat nicht funktioniert. Und danach geht sie unglaublich viele Affären ein und es funktioniert auch nicht. Mit dem Muttersein, das ist auch schwierig. Sie hat eine extrem hohe Erwartung an sich selbst und ist teilweise auch eine unmögliche Mutter, oder? Also das kann man wohl so sagen. Das sind alles wackelige Situationen in ihrem Leben. Also es ist komplex. Aber sie fängt an, ihre eigene Identität auf mehreren Ebenen zu begreifen.
Also, wir kommen gleich nochmal auf Ada natürlich zu sprechen, aber jetzt zunächst Sira. Mhm. Sie sprachen es bereits an, das ist die kleine Schwester von Adas Ex-Mann Farid. Siras Eltern kommen aus Ägypten. Der erste Satz ihres Romans heißt, Sira hatte keine Lust auf eine politische Situation. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Sira wird politisiert und gewinnt so eine neue, eine auch bedeutende Identität. Wie passiert das denn?
Naja, also Sira fährt nach dem Abitur nach Kairo, um mit ihren Cousinen Tennis zu spielen. Sira fährt immer wieder nach Kairo, trifft dort ihre Familie, wohnt in Samalek in einer sehr behüteten, so Upper-Middle-Class-Familie. Und da gehen die dann auf dem Nil herumschippern und so. Zufällig geht kurz nach ihrer Ankunft die Tahrirplatz-Revolution los. Was mich interessiert hat, weil es, glaube ich, eine austauschbare Situation ist. Auf dem Maidan war das so, auf dem Taksimplatz war das so. Das sind junge Menschen, die da rein stolpern. Die waren vorher überhaupt keine politischen Aktivisten und werden mitgerissen. Und wie nimmt man eigentlich so eine Ad-hoc-Politisierung wahr? Wie nimmt man das wahr, wenn man plötzlich vor so einem Panzer steht und denkt, hä, was mache ich denn hier? Und das war mir ganz wichtig, dass ich jetzt nicht zeige, dass die plötzlich ganz versichert ist daran, für ihr Land zu kämpfen. Die stellt sich natürlich auch immer die Frage, was ist überhaupt mein Land? Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Also sie sagt auch einmal, ich fühle mich wie eine Ägypterin mit Ferienidentität oder eine Teilzeit-Ägypterin. Wie geht man damit um? Und das war eine Frage, die mich umgetrieben hat, weil es eine übertragbare Frage ist, die hohe aktuelle Brisanz hat.
Einmal gibt es auch diese Szene, da wirft, ja man kann fast sagen, dass Ada ihr das vorwirft in einem Gespräch, dass sie sich als Ägypterin erfunden habe. Klingt streng. Ist das so gemeint oder schwingt da auch so ein bisschen Neid vielleicht von Ada mit?
Ja, also Ada sagt ja an einem Punkt mal in so einer Selbstreflexion, wo sie über Regina, die dritte Hauptfigur, spricht, die aus dem Osten kommt, aus Leipzig, sagt sie, ich hatte immer gedacht, Regina und Sira haben eine Geschichte und ich habe nur ein Leben. Ja? Was natürlich totaler Quatsch ist, als ob man ohne Geschichte sein könnte. Beneiden tut sie sicher nicht, aber ein Abgleich mit den beiden anderen Frauen, deren Privates politisch geworden ist, ob sie wollten oder nicht. Und andererseits aber schon auch, glaube ich, gibt es diesen Effekt, dass bestimmte Situationen zu einer so einer Überidentifizierung führen. Also das sagt sie ihrem Ex-Mann, wirft sie das auch vor, so jetzt machst du hier einen auf Ägypter. Ja? Und das wirft die Regina, die aus Leipzig kommt, auch ihrer Mutter vor. Die sagt, du hast total überkompensiert, du bist völlig gefangen in deiner Rolle als Ossi.
Das droht ja dann immer auch, dass man verschwindet hinter dieser Identität. Regina beklagt sich auch an einer Stelle, sie muss sich immer identifizieren und zwar dann auch noch entweder als Täter oder als Opfer. Sie sagt, es gibt ja 32 Kaffeesorten, aber es gibt nur zwei Arten von DDR-Vergangenheit, die eines Täters oder eines Opfers. Ada, die hat dann noch ihr Kind, das sprachen Sie auch noch an, die Fanny, die spielt auch eine wichtige Rolle. Da gibt es auch so Szenen, da wirft sie all das, was ihr passiert ist, dem Kind in die Schuhe auch. Das klingt erstmal ein bisschen gemein, aber es ist vielleicht auch eine Versuchung. Wieso besteht denn da die Gefahr, einer Tochter die Schuld in die Schuhe zu schieben?
Die Ehe ist in die Brüche gegangen, nachdem Fanny auf die Welt gekommen ist. Ada ist ja eine unglaublich impulsive, haltlose Kölnerin. Die nimmt dann das Erstbeste und schiebt ihrer Tochter in die Schuhe, was natürlich total gemein ist. Aber sie reflektiert das, sie weiß, dass das gemein ist. Und dann entschuldigt sie sich in Bausch und Bogen. Und ich glaube, das Mutterbild, was hier gezeichnet ist, ist vor allen Dingen ein Schuldbild, also eine Projektion auch von Ada auf sich selbst. Aber auch ich wollte das mal zeigen, dass das zur westdeutschen heutigen Gegenwartsidentität von Müttern fast dazugehört, dass sie mit so einem Schuldgefühl leben, was ja auf eine Art total absurd ist. Ja? Und was natürlich dann in so einer alleinerziehenden Situation noch mal stärker ist und mit Farid, der so ein wunderbarer, sowas wie so ein vollkommen lässiger Vater ist, für den das alles überhaupt kein Problem ist. Die Kleine hilft da mit im Laden und alle sind zufrieden, abends machen sie ein Picknick und er macht sich überhaupt keinen Kopf. Ada will immer so viel, will auch so viel als Mutter und muss diese Rollen immer neu verhandeln. Was bin ich jetzt als Mutter, als Geliebte, als Ex-Frau, als Alleinerziehende, als Kamerafrau, als Selbstständige? Ist ein bisschen viel.
Das ist aber auch so für viele Frauen heutzutage, diese vielen Rollen, die sie erfüllen müssen. Ein Mann kann sich da viel eher zurücklehnen. Ist Ada da auch ein Spiegel einer Frau mit all den Rollenerwartungen, die an eine Frau herangetragen wird?
Das ist ein Thema, was mich selbst sehr umtreibt, was für ein gesellschaftliches Bild wir von den Frauen zeichnen. Und dann natürlich auch das Frauenbild, was wir von den westlichen, sage ich jetzt mal, also deutschen Frauen haben und dann den Frauen mit Kopftuch. Das fand ich auch sehr interessant. Als ich die Arabellion im Fernsehen gesehen habe, habe ich gemerkt, dass ich selbst noch in Klischees verfangen bin, von denen ich nicht gedacht hätte, dass ich die noch habe. Ja? Also ich dachte mir so, Wahnsinn, da stehen jetzt diese ganzen jungen Frauen mit den Kopftüchern und sind so wahnsinnig mutig und politisch und wir machen hier nur Yoga. Ich habe dabei gemerkt, dass ich dachte, sowas denkt doch nicht ich, aber ich habe es gedacht. Mit diesen meinen eigenen Klischees wollte ich mich auch noch mal auseinandersetzen. Und so gibt es hier so ganz unterschiedliche Spiegelungen von Frauenbildern, die mich interessiert haben.
Das fällt einem auf, wenn man ihre Romane kennt. Die Frauen werden politischer. Sie setzen sich zumindest damit auseinander. Ist das eine richtige Beobachtung?
Ja, das ist eine ganz richtige Beobachtung. Und die Frage ist jetzt, ob das eine Utopie ist oder ob das für mich eine Gegenwartsdiagnose ist. Ja? Also denke ich, dass das Politische wieder in das Privatleben reingewoben wird oder wünsche ich mir das nur? Und ich würde mal sagen, es ist so. Die Einschläge kommen näher, die Flüchtlinge stehen direkt vor der Tür oder ich glaube nicht, dass wir noch wie in den Nullerjahren oder so, so tun können, als ob wir mit der Welt da draußen nichts zu tun haben. Es kommt einfach näher und zwar in Form von einer Schwägerin, die auf dem Tahrirplatz war, wie in meinem Buch. Jeder von uns kann das wahrnehmen. Die Frage ist, ob er sich darauf einlässt und was für Konsequenzen er daraus zieht.
Sich darauf einzulassen, das heißt ja auch etwas zu finden, was einem etwas bedeutet. Das erlebt Sira. Es gibt etwas, was etwas bedeutet im Leben. Im Gegensatz zu Ada, die das Gefühl hat, dass ihr Dasein mit der Gesellschaft so richtig nichts zu tun hat. Nie ist das Weltgeschehen bis in ihre Welt gedrungen, obwohl es hätte sicher auch der Mauerfall in die Welt dringen können. Da bekam nichts Bedeutung für sie. Das scheint sich aber im Lauf des Romans auch bei Ada langsam aufzulösen, oder?
Ich wollte auch das nicht bewerten. Das ist jetzt kein Pamphlet, kein Aufruf, irgendwie runter von den Yogamatten, rauf auf die Straße, ja, weil das ist auch irgendwie albern. Ich wollte zeigen, dass die Schwellen niedriger werden. Eine andere Vermischung von Ich und Welt findet, glaube ich, gerade statt. Ich empfinde gerade einen starken Umbruch.
Wobei das andere ja auch nicht verschwindet. Es kommen ja auch immer wieder die Liebesgeschichten, der Reigen. Natürlich. Das geht ja alles immer weiter. Am Ende merkt Ada, dass es nicht das Leben der anderen war, das sie beobachtet und gefilmt hat. Es war ihr eigenes Leben. Das kann sie nicht richtig gut finden, also sie kann dazu nicht klatschen. Aber irgendwie scheint sie da was zu kapieren. Sie will auch auf einmal ihren Mann, den netten Farid, zurück. Kommt da die Versuchung oder auch die Einsicht auf, sich vielleicht doch mit dem Alltag zu arrangieren?
Also ich glaube, die Liebe findet immer statt, auch in den schwierigsten Situationen. Und natürlich geht es auch immer um die Liebe. Und ich wollte das auch stark machen, diese Gleichzeitigkeit. Und ich glaube, deswegen habe ich das Buch auch so stark geschnitten, dass man wirklich merkt, das ist alles auf einer Ebene. Man kann es nicht gegeneinander ausspielen.
Aber damit müssen wir im Leben klarkommen, dass immer alles auf einer Ebene ist. Und das macht das Leben eben so schwierig. Am Ende der Wunsch, ihren Farid wieder zurückhaben zu wollen. Das ist aber nicht das letzte Kapitel. Das letzte Kapitel, das heißt Nacht. Und das handelt von der Unwiederholbarkeit der leidenschaftlichen Liebe, die in einem Augenblick unendlich groß sein kann und genau deswegen einmalig und endlich bleibt. Ist das der Konflikt, den wir im Leben nie auflösen können?
Ja, die Nächte auf ihrer Seite heißt ja das Buch und das ist so schön schillernd und überschüssig, wie ich jetzt gerne meine Antwort formulieren möchte. Das heißt, diese Frage lässt sich nicht beantworten, aber sie weist in eine Richtung, in der wir alle was finden können, wenn wir da suchen.
Was könnte das für eine Richtung sein, leise angedeutet?
Ich glaube, dass die Ada schon, nachdem sie dann in ihre Nacht geht, merkt, dass sie wahrscheinlich mit einem falschen Bild durch das Leben gelaufen ist, nämlich dass die leidenschaftliche Liebe die einzige Liebe ist, die wirklich zählt. Als sie dann merkt, dass sie das noch einmal leben kann und das vorbei ist, aber ihr Gefühl nicht vorbei ist der Liebe, ist es zu spät. Aber ich glaube, dass sie da was verstanden hat und ich bin auch gespannt, wie die jetzt weiterlebt. Also ich glaube nicht, dass diese Art dieser haltlosen Affären, dass das jetzt in der Form weitergehen wird. Ich glaube, die hat wirklich was verstanden in dem Buch.
Dass die leidenschaftliche Liebe nicht wirklich das ist, was das Leben ausmacht, das klingt jetzt ein bisschen desillusionierend.
Nee. Gar nicht das Einzige ist, was das Leben ausmacht. Die leidenschaftliche Liebe macht einen großen Teil der Schönheit unseres Lebens aus, aber es ist eben nicht die einzige Form. Und ich glaube, dass aber dieser Anspruch extrem stark auf der Ebene von diesen niedrigschwelligen Bildern, die uns über Fernsehserien, über Frauenzeitschriften, über Schundliteratur zugespielt wird. Da werden diese Bilder der leidenschaftlichen Liebe so hoch gespielt, dass die erstens mal nichts mit der Realität zu tun haben, in der die leidenschaftliche Liebe sehr wohl stattfindet, aber eben nicht so und so ausschließlich. Das meinte ich. Das hat nichts damit zu tun, wie es im echten Leben aussieht. Ich habe wieder über das Bild gesprochen, über das Identitätsbild, mit dem sich Ada da auseinandersetzen muss. Und ich glaube, auch da hat sie dann was verstanden, wie sie sozusagen zu einem authentischeren oder ihrer Form der Identität damit umzugehen gelangen kann. Fanden Sie nicht? Sie haben nicht
doch, meine nächste Frage schließt gleich da an. Mhm. Ich probiere ständig andere Leben an, um zu sehen, ob die mir passen oder sogar besser passen als mein eigenes. Mhm. Das ist ein Zitat aus Ihrem Roman 34 Meter über dem Meer. In dem neuen Buch meint man, und deswegen schließe ich jetzt da an, eine leise Annäherung an ein mögliches eigenes Leben, das einem passen könnte, herauslesen zu können. Täuscht das?
Nee, das täuscht nicht. Ich glaube, dass es eine größere Schnittmenge zwischen Erwachsenwerden und Erwachsensein gibt bei den Frauen. Bei 34 Meter und noch viel stärker bei Durch den Wind, meinem ersten Roman, waren die noch extrem auf der Suche. Und jetzt suchen sie immer noch, aber sie können reflektieren, was die Suche beinhaltet.
Vielen Dank, Annika Reich. Die Nächte auf ihrer Seite, so heißt ihr neuer Roman. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Es hat 210 Seiten und kostet 18,90 €. Dankeschön.